Tick tock, 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 Radio Attack. Eine andere Welt ist möglich.
Hallo und herzlich willkommen zu der 1060. Folge Radio Attack mit mir, Matthias Resch. Heute gibt es ein neues Segment namens Filmwirtschaft, bei dem wir bekannte Filme analysieren und herausfinden, was diese uns zum breiten Thema Wirtschaft zu sagen haben. Wenn man sich Filme anschaut, gibt es fast immer bestimmte Motive und Darstellungen, von denen man etwas lernen kann. Und es kann auch oft sehr interessant sein, sich die Hintergründe von Leinwandproduktionen anzuschauen und zu sehen, wie das Ganze zustande gekommen ist, in welchem Rahmen, in welcher Zeit und was uns vielleicht die Filmemacher mitgeben möchten. Heute fangen wir an mit zwei Filmen aus den 80ern. Beide haben einiges gemeinsam, obwohl man das auf den ersten Blick nicht annehmen würde. Beide sind im zweiten Hälfte der 80er entschieden, einmal 1986 und 1987. So, beide Filme zeigen Protagonisten, die aus der Unterschicht kommen, sprich aus dem Arbeitermilieu, und die sich im Laufe des Films auf der Flucht befinden vor der Staatsgewalt, die in beiden Filmen in gewissem Grad wiederum unterwegs ist, um das Eigentum einer reichen Oberschicht oder bestimmter reicher Personen zu beschützen. Das ist einmal personifiziert, einmal weniger. Und wir begleiten diese Protagonisten dann jeweils auf ihrer Reise, wo sie auf der Flucht sind vor der Staatsgewalt. Geholfen wird ihnen jeweils von anderen Leuten aus dem Arbeitermilieu, von Leuten, die wenig haben, beziehungsweise in einem Film auch von unter Anführungszeichen Kriminellen. Also alles Leuten, die wenig mit dem Staat zu tun haben oder sogar außerhalb der Rechtsgewalt liegen. Die Filme kommen jeweils zu einem etwas unterschiedlichen Ende. Eines ist ein Happy End, eines weniger. Dazu gehen wir im Einzelnen aber ein. Der zusammenhängende Punkt für diese Filme ist, dass er den Klassenkampf in den 1980ern darstellt, der eine direkt, der andere ist zwar in einem fantastischen Setting angesiedelt, hat aber auch deutliche Inspiration aus den 80ern. Darauf werden wir später aber noch genauer eingehen. Zusammenfassend kann ich noch sagen, beide Filme sind sehr sehenswert, beide Filme sind von bekannten Regisseuren, sind sehr schön anzusehen und haben auch tolle Soundtracks. Darauf werde ich auch später noch eingehen. Und jetzt geht's aber los mit dem ersten Film, und zwar Das Schloss im Himmel von Hayao Miyazaki.
Thank you.
Dieser Film erschien 1968 und war der erste Film, der vom Studio Ghibli veröffentlicht wurde. Die zwei Gründer dieses Studios, Isao Takahata und Hayao Miyazaki, hatten vorher schon langjährige Erfahrung im Bereich des Animes. Sie haben zum Beispiel in den 70ern auch die Fernsehserie Heidi mitanimiert, die viele von uns wahrscheinlich noch aus der Kindheit kennen. Der Film spielt in einer fantastischen Welt, die sehr stark an das viktorianische England angelehnt ist, zu Zeiten der Industrialisierung und der Aufklärung. Und er erzählt die Geschichte von Pazu und Chita, den beiden Protagonisten, einem Jungen und einem Mädchen, die sich Anfang des Films auf schicksalhafte Weise begegnen und sich dann gemeinsam auf die Suche nach der sagenumwobenen Wolkenstadt Laputa machen. Das ist ein magisches Schloss, wie eben der Titel schon sagt, das durch den Himmel fliegt und das die beiden im Laufe des Filmes auch erreichen werden. Sie sind aber nicht die einzigen, die auf der Suche nach diesem mythischen Schloss sind, sondern wir sehen auch den Aristokraten Muska, der im Auftrag der Regierung und unterstützt von Soldaten auf der Suche nach Laputa ist, und eine Bande von Luftpiraten unter der Führung der Piratenmutter Dora, die ganz am Anfang versuchen, Chita zu entführen, weil sie auch mit Hilfe ihres Zaubersteins dieses sagenumwobene Schloss finden wollen. Am Anfang des Films sehen wir Chita, wie sie in einem sehr luxuriös ausgestatteten Steampunk-Luftschiff mitfliegt, dort in einem Abteil sitzt. Der Film beginnt dann in dem Moment, als die Piraten, geführt von Dora, dieses Luftschiff angreifen und versuchen, Chita zu entführen. Wir erfahren dann auch, dass sie einen magischen Stein hat oder es um einen magischen Stein geht, den die Piraten sich aneignen wollen. Und der Prolog des Films endet damit, dass Chita von diesem Luftschiff runterfällt und in einem einfach und rustikal aussehenden Bergarbeiterdorf landet. Das ist möglich, weil der magische Stein, den sie trägt, ihren Fall bremst. Und sie wird dort von dem jungen Pazu gefunden, mit dem sie sich eben dann zusammentut, um die Stadt Laputa zu finden. Das heißt, wir haben den buchstäblichen und metaphorischen Fall der Händen am Anfang vom Himmel und hin zu den einfachen Bergarbeitern. Die werden aber insgesamt als recht sympathisch dargestellt. Sie verteidigen Pazu und Chita gegen die Piraten, die dann auf der Suche nach ihnen sind. Dazu ist es interessant anzumerken, dass Hayao Miyazaki die Bergarbeiterstreiks in Großbritannien in 1984 als Inspiration genannt hat. Er ist mit seinem Team dorthin gereist und war sowohl von der Landschaft als auch von den streikenden Minenarbeitern sehr beeindruckt. Diese Streiks wurden ja bekanntermaßen von der damaligen britischen Premierministerin Margaret Thatcher niedergerungen, auch unter Einsatz der Polizei. Da gab es auch mehrere Ausschreitungen zwischen den Minenarbeitern und der Polizei, was Thatcher natürlich dann den Spitznamen der Eisernen Lady oder Iron Lady eingebracht hat. Der Film ist also auch von realen Klassenkämpfen inspiriert. Im weiteren Verlauf des Films finden unsere Helden Pazu und Chita dann auch den Weg nach Laputa, werden aber von Muska und seinen Handlangern gefangen genommen. Wir erfahren dann auch, dass Muska im Auftrag der Regierung handelt und dass er sich die Armee zu Hilfe geholt hat, in Form von einer großen Gruppe Soldaten, die ihm zu Dienste sind. Wir sehen hier auch, dass Muskas Handlanger und auch die Soldaten recht brutal gegen die Kinder vorgehen. Der Kommandant und Muska sind sich zwar über die Methoden ein bisschen uneinig, aber wir sehen schon, dass beide recht skrupellos sind, wenn es um das Erreichen ihrer Ziele geht. Wir erfahren gleichzeitig auch, dass Chita eigentlich eine Prinzessin ist, und zwar eine Nachkommin der Königsfamilie, die Laputa früher bewohnt hat. Das heißt, auch das Thema des Erbes und der Erbsünde wird hier verhandelt. Es geht dann immer ein bisschen hin und her, aber zum Ende hin schafft es Dora, die Anführerin der Luftpiraten, dann Pazu und Chita in ihre Gewalt zu bringen. Sie erbarmt sich dann aber den beiden und wir erfahren oder sehen dann auch, dass sie eben doch ein Herz aus Gold hat, und die Luftpiraten helfen dann am Ende unseren beiden Helden dazu, die Stadt Laputa zu erreichen. Hier sehen wir also, dass die eigentlich illegal agierenden Piraten unseren Protagonisten genau wie die Minenarbeiter helfen und zu Dienste sind, und der aristokratische Muska, der davon besessen ist, Laputa zu finden, und die ihm dienende Staatsgewalt bleiben als einzige Antagonisten bis zum Ende des Films übrig. Dann beginnt der dritte Akt des Films, wenn Pazu und Chita auf Laputa landen. Wir sehen eben das Schloss in allem Umfang. Man sieht aber sofort, dass das Schloss schon von Moos und Grünem überwuchert ist, dass dort keine Menschen mehr sind, die Gebäude sind verfallen. Das Schloss wurde ja angeblich von dieser mächtigen Königsfamilie vor Urzeiten gebaut und fliegt seitdem in der Welt herum. Davon ist aber jetzt nichts mehr üblich. Das heißt, wir sehen, dass dieser utopische Traum vom mächtigen Schloss und von diesem tollen Ort, an den gewisse Leute hinkommen, das ist nicht Realität. Das Schloss ist verfallen, die Menschen sind weg und es ist schon komplett vergangen. Pazu und Chita gehen dann eine Weile im Schloss herum, auch untermalt von wunderschöner Musik von Joe Hisaishi. Kurze Zeit später erreichen dann auch Muska und die Soldaten das Schloss. Dort sehen wir dann, dass die Soldaten sofort alles plündern, die Goldschätze zusammentragen. Das heißt, die Soldaten werden generell als recht gierig dargestellt. Pazu und Chita können sich da eine Weile verstecken. Chita wird dann aber wieder von Muska gefangen genommen. Und wir erfahren dann den Hintergrund seines Charakters, nämlich dass er auch ein Erbe der Laputa-Königsfamilie ist und sich die Macht des fliegenden Schlosses, die Macht von Laputa, zunutze machen will. Das gelingt ihm dann auch. Er dringt bis zum Kern des Schlosses vor und wir sehen, dass das von einem riesigen magischen Kristall angetrieben wird. Und weil er Erbe der Laputa-Königsfamilie ist, kann er diesen Kristall auch aktivieren. Und damit setzt er die magischen Kräfte und vor allem auch die mächtigen Waffen Laputas frei. Und dann sehen wir eben den ganzen Größenwahn und die Hybris von Muska. Er setzt die Waffen und die Mechanismen von Laputa ein, um sich der Soldaten zu entledigen. In einer für einen Kinderfilm doch recht eindrücklichen Szene sieht man zum Beispiel den Kommandanten und die Soldaten versammelt und Muska öffnet quasi ein Tor unter ihnen und die Soldaten fallen dann von der Wolkenstadt ins Bodenlose, wie wir annehmen, in ihren Tod. Das heißt, hier wird gezeigt, dass Muska die Soldaten und die Staatsgewalt eigentlich nur benutzt hat, um seine eigenen Ziele von mehr Macht zu erreichen und die ihm aber dienstlich waren dabei. Die finale Szene ist dann eine Konfrontation zwischen Sheeta und Muska, die ja beide von der Königsfamilie abstammen, allerdings sehr unterschiedlich sind, was hier nochmal deutlich gemacht wird. Sheeta ist mehr oder weniger unfreiwillig in die Suche nach Laputa reingerutscht und hat auch sehr große Angst oder Skepsis gegenüber der Macht von Laputa und was man damit anrichten kann. Muska im Gegensatz sieht das als sein Erbrecht an und hat sich immer schon danach gesehnt, Laputa zu erreichen und ist jetzt davon besessen und überzeugt davon, dass er Laputa wieder auferstehen und die Macht der Stadt nutzen kann. Und es wird auch klar herausgearbeitet, dass er aufgrund seiner Abstammung denkt, dass er besser ist als alle anderen. Das heißt, er hat diesen konservativ-rechten Blick auf die Welt, der auf Hierarchie basiert und dem er sich als Teil einer höheren und besseren Klasse als alle anderen sieht. Das wird im Film natürlich auch durch die tatsächliche Höhe des Luftschlosses dargestellt. Und Sheeta ist es dann, die ihm gegenübersteht, weil sie hat jetzt in Laputa die Wahrheit erkannt. Sie sagt zu ihm, wie willst du denn ein König sein, wenn dein Königreich nur eine Ruine ist? Und sie sagt dann auch den meiner Meinung nach wichtigsten Satz des Filmes zu ihm, ohne die Erde überlebst du nicht. Das heißt, der Charakter von Sheeta und auch wir als Zuseher haben erkannt, dass Laputa tatsächlich irgendwann einmal gebaut wurde, die Leute aber hier nicht überlebt haben, weil sie sich eben von der Erde, von den anderen Menschen völlig entkoppelt haben und sie haben gedacht, sie könnten so völlig losgelöst im Himmel leben. Das funktioniert aber nicht und das haben wir jetzt als Publikum und als Sheeta gelernt. Und das ist meiner Meinung nach das zentrale Thema des Films, dass man eben nicht in Luftschlössern leben kann, weder metaphorisch noch buchstäblich. Und dass jeder, der denkt, er kann sich von der Gesellschaft und vor allem von der Natur, von der Umwelt entkoppeln, der wird auf lange Sicht untergehen und keinen Erfolg haben. Gerade in heutigen Zeiten von voranschreitendem Klimawandel und Wetterextremen sehen wir doch, wie sehr wir von der Natur und von der Umwelt abhängig sind, dass wir eben nicht losgelöst davon leben können. Der Charakter von Muska erscheint mir sehr ähnlich wie der ein oder andere Milliardär heute, der denkt, man kann vielleicht in Zukunft den Mars besiedeln oder sonst irgendwelche utopischen Pläne hat, mit denen man dem Klimawandel oder gesellschaftlichen Umschwüngen entgehen kann. Unsere Geschichte zeigt aber, dass das so gut wie nie funktioniert und daran wird sich wohl auch in Zukunft nichts ändern. Am Ende des Films trifft Sheeta dann die Wahl, Laputa zu zerstören. Sie setzt mit Pazu gemeinsam einen magischen Zauberspruch ein, der das Schloss komplett zerfallen lässt. Der Film hat dann ein recht fröhliches Ende. Wir sehen, dass Pazu und Sheeta von dem zerfallenden Laputa entkommen. Sie werden wieder mit den Piraten vereint, die auch wohlauf sind und alle begeben sich dann wieder auf den Boden zurück. Das heißt, dieser Ausflug in die utopischen Höhen ist damit beendet. Insgesamt also ein ganz toller Film, den ich auf jeden Fall empfehlen kann, auch für Kinder. Der Film ist ab 6 Jahren freigegeben und ich denke, dass aber Erwachsene als auch Kinder viel Spaß damit haben und einiges daraus rauslesen können. Jetzt geht's weiter zu unserem nächsten Film und zwar They Live oder auf Deutsch Sie leben von John Carpenter. Hierbei handelt es sich um einen Horror-Action-Film aus dem Jahr 1988, in dem wir dem Wanderarbeiter Nada, gespielt von Rowdy Piper, folgen, wie er nach Los Angeles kommt, dort nach Arbeit auf einer Baustelle sucht und dann aber unverhofft eine Verschwörung von Aliens entdeckt und merkt, dass diese die Menschheit kontrollieren, woraufhin er alles daran setzt, diese aufzudecken, dabei mit den Aliens in Konflikt kommt, einige coole Wrestlersprüche ablässt und letzten Endes sogar sein Leben dabei verliert, diese Verschwörung aufzudecken. Der Film ist angesiedelt im damals zeitgenössischen Los Angeles in den USA und die Tatsache, dass dieser Film in den 80ern spielt und auch entstanden ist, ist ein wesentlicher Teil des Films selbst. Ich habe ja vorher schon Margaret Thatcher und ihren Kampf gegen die streikenden Minenarbeiter erwähnt. Zusätzlich hat sie natürlich auch den Sozialstaat in Großbritannien abgebaut, viel privatisiert und die Gewerkschaften und Arbeitnehmervertreter haben deutlich an Macht verloren während ihrer Herrschaft. So ziemlich das Gleiche ist in den 80er Jahren auch in den USA unter Ronald Reagan geschehen. Der hat die Spitzensteuersätze für Reiche stark gesetzt, hat die Sozialausgaben im Staat wesentlich gekürzt, hat die Gewerkschaften und die Arbeiterrechte stark geschwächt und hat in vielen Bereichen starke Deregulierung von Regierungsbehörden vorgenommen. Diese Politik wird auch oft als Reaganomics oder Trickle-Down-Economics bezeichnet. Gleichzeitig sind vor allem die USA in den 80ern nach den tumulthaften 60er und 70er Jahren wieder etwas konservativer geworden. Die Gesellschaft wurde generell materialistischer, konsumeristischer. Der Begriff Yuppie für wohlhabende Angestellte in den Städten, also Young Urban Professional, ist auch in dieser Zeit entstanden. Und hier ist ein Clip von John Carpenter selbst, wo er erklärt, dass er diesen Film eben als Reaktion auf diese Politik und diese Trendwende gemacht hat.
They Live was a movie I made towards the end of the 80s and I was reflecting on a lot of the values that I saw around me at the time. Mainly inspired by Ronald Reagan's conservative revolution. There was a great deal of obsession with greed and making a lot of money. And some of the values that I grew up with had been pushed aside. So I decided to scream out in the middle of the night and make a statement about that. And They Live is partially a political statement. It's partially a tract on the world that we live in today. And as a matter of fact, right now, it's even more true than it was then.
Am Anfang des Films sehen wir den von Rowdy Piper gespielten Hauptcharakter, wie er nach L.A. kommt. Man sieht direkt, dass er wahrscheinlich obdachlos ist, weil er alle seine Habseligkeiten in einem Rucksack hat, er trägt eine alte Jacke. Und das Ganze ist von der Intro-Musik untermalt, die von John Carpenter selbst und Alan Howarth komponiert wurde. Noch interessanter, die Soundtracks von John Carpenters Filmen normalerweise hauptsächlich aus ein bisschen Klavier und Synthesizer bestehen. Viele von euch kennen wahrscheinlich das Halloween-Theme. Und seit Ende der 80er setzt der John Carpenter eben auch vermehrt E-Gitarren in seinen Soundtracks ein. Und hier passt es eben besonders gut. Das ganze Bild ist untermalt von diesem langsamen, melancholischen Blues. Also John Carpenter präsentiert uns hier dieses typisch amerikanische Bild von dem Wanderarbeiter, der auf der Suche nach seinem Glück herumgeht, untermalt von traditionell amerikanischer Musik der Arbeiterklasse. Und unser Hauptcharakter findet dann nach mehreren Ablehnungen eben die Möglichkeit, auf einer Baustelle zu arbeiten, wo er den Charakter Frank, gespielt von Keith David, trifft. Und Frank nimmt ihn dann zu seiner Zeltstadt mit, wo eben viele Obdachlose leben. Die meisten von ihnen arbeiten eben entweder auf der Baustelle oder dort in der Umgebung. Das heißt, der Film zeigt uns sofort auch die sogenannten Working Poors, also Leute, die sehr viel und auch sehr hart arbeiten, aber sich trotzdem kein Zuhause leisten können, keine Wohnung. Und wir sehen eben, dass alles, was diesen Leuten dann bleibt, ist untereinander zusammenhalten, die Solidarität untereinander, damit sie eben irgendwie durchkommen. Dann haben wir die ersten interessanten charakterbildenden Dialoge zwischen unserem Hauptcharakter und Frank. Frank ist relativ desillusioniert und wütend, zum Beispiel auf die Chefs der Stahlwerke, die sich selber Gehaltserhöhungen gegeben haben. Wir erfahren auch, dass er seine Familie seit 6 Monaten nicht gesehen hat und sagt noch das schöne Zitat, die goldene Regel, wer auch immer das Gold hat, macht die Regeln. Rowdy Pipers Charakter ist im Gegensatz dazu deutlich optimistischer. Er sagt, er ist sich sicher, dass er seine Chance noch kriegen wird, wenn er immer hart arbeitet. Und einer seiner wichtigsten Sätze ist, ich glaube an Amerika. Die Haupthandlung des Films beginnt dann, als wir in dieser Zeltstadt eine Fernsehübertragung sehen, die von einer anderen Übertragung gestört wird, in der dann jemand ruft, wacht auf Leute, wir werden von ihnen kontrolliert, sie kontrollieren alles, etc. Also er spricht immer von sie oder im Englischen eben they, also diesen anderen, die eben die Welt durchs Fernsehen etc. durch alles kontrollieren. Das klingt natürlich aus heutiger Sicht wie die meisten Verschwörungstheorien, die man so hört. Roddy Piper geht dann aber ein bisschen herum in einer Kirche, die in der Nähe der Zeltstadt ist, und sieht dort, wie sich eine Gruppe von Leuten trifft und das Thema, das wir vorher im Fernsehen Ausstrahlung gesehen haben, diskutiert. Und er merkt, dass die dort offenbar Boxen verstecken. Er beobachtet diese Kirche und die Leute, die dort ein- und ausgehen, dann den nächsten Tag über. Hat aber nicht allzu lange Zeit dazu, denn am nächsten Abend kommt ein riesiges Polizeiaufgebot samt Hubschrauber und Bagger und planieren diese Zeltstadt. Im Prinzip machen die dem Erdboden gleich. Die Leute, die dort waren, werden verhaftet. Und man sieht auch, wie die Polizei mit extremer Gewalt gegen die Leute vorgeht, also wie sie mit den Schlagstöcken auf Leute einprügeln und deren quasi Zuhause komplett zerstören. Und es wird uns dann als Zuschauer auch klar, dass die Polizei vor allem hinter den Leuten der Kirche her ist, was uns schon sagt, dass an deren Aussagen und an deren Verschwörungstheorien eben irgendwas dran sein muss, sonst wird es die Polizei nicht ernst nehmen. John Carpenter zeigt uns hier also sehr deutlich und eindringlich, wie die Staatsgewalt gegen obdachlose Leute vorgeht und Leute, die eigentlich niemandem was tun, die Land beanspruchen. Und diese Brutalität wird hier sehr explizit gezeigt und ist auch ein Kernthema des Films. Unser Held kann aber zum Glück entkommen und geht am nächsten Tag zurück zu diesem Schauplatz und geht auch in die Kirche und findet dort eine in der Wand versteckte Box, in der er tatsächlich Sonnenbrillen findet, die er dann aufsetzt, und plötzlich sieht er die Welt in Schwarz-Weiß und er kann vor allem durch die Täuschungen und durch die Tarnung der Aliens hindurchsehen. Das heißt, er sieht, dass einige Leute, denen er begegnet, ein relativ hässliches Alien-Gesicht haben. Und was auch sehr interessant ist, er sieht zum Beispiel auf Plakaten, auf Banknoten und anderen Sachen Botschaften. Auf den Banknoten steht dann mit der Brille zum Beispiel geschrieben, This is your God, also das ist euer Gott. Auf großen Werbeplakaten sieht man zum Beispiel stehen Obey oder Marry and Reproduce, also gehorche oder heiratet und reproduziert euch. Das heißt, John Carpenter verwendet das natürlich als Allegorie auf Werbung und wie wir oft unterschwellig von Werbung und anderen Sachen beeinflusst werden, ohne dass es uns vielleicht direkt bewusst ist. Die Aliens, denen er da begegnet, merken dann nach einer Weile, dass er sie sehen kann, und er wird dann von zwei Polizisten, die auch Aliens sind, angehalten, die ihn auch gleich auf seine Sonnenbrille ansprechen und ihm eben sagen, dass er mit ihnen mitkommen muss. Er weigert sich natürlich und kämpft dann gegen die zwei Polizisten und erschießt die beiden auch. Das heißt, es wird auch vom Hauptcharakter, der wehrt sich auch mit starker Gewalt gegen die Aliens und davor, von ihnen gekidnappt und wahrscheinlich getötet zu werden. Daraufhin raubt er auch eine von Aliens besitzende Bank aus, wird weiter von denen gejagt. Hier wird dann auch gezeigt, dass er einen Nicht-Alien, also ein menschlicher Polizist, ihn aufhält, den er aber nur mit der Waffe bedroht und dann weglaufen lässt. Also John Carpenter macht hier schon einen Unterschied im Töten von Aliens oder von Menschen. Wir sehen dann auch, dass er von einer kleinen fliegenden Untertasse mit Kamera überwacht wird. Das heißt, der John Carpenter hat sogar schon Drohnenüberwachung hier vorweggenommen. Er entkommt letztendlich dadurch, dass er eine Frau namens Holly entführt mit vorgehaltener Waffe und sie zwingt, ihn mit zu ihrem nach Hause zu nehmen. Er will sich dann bei ihr verstecken. Sie glaubt ihm aber natürlich nicht, wirft ihn aus ihrem Haus, aus den Beverly Hills runter. Er rollt dann den Hügel runter und ist dann im Prinzip dort, wo er vorher war. Folgt eine der bekanntesten Szenen des Films, nämlich Frank spürt unseren Hauptcharakter wieder aus, wirft ihm so einen Wochenlohn hin und sagt, er will nichts mehr mit ihm zu tun haben, da unser Held natürlich mittlerweile als Bankräuber und Mörder verschrien ist. Frank weigert sich dann natürlich auch, die Sonnenbrillen aufzusetzen, die ihm unser Held natürlich hinhält oder von denen er will, dass er sie aufsetzt. Und das Ganze führt dann zu einer 5,5 Minuten langen Kampfszene oder Schlägerei, in denen sich Keith David und Roddy Piper mit verschiedenen Wrestling-Moves und Schlägen bekämpfen. Und der Charakter von Frank erst am Ende, als er schon wirklich K.O. geschlagen ist, bereit ist, diese Sonnenbrille aufzusetzen, und sobald er sie aufsetzt, merkt er eben, dass Roddy Piper recht hat und sie von den Aliens unterwandert sind. John Carpenter zeigt uns hiermit natürlich, dass es sehr schwierig und fast schon ein gewaltsamer Akt sein kann, jemanden dazu zu bringen, die Wahrheit zu sehen oder anzuerkennen, wie groß zum Beispiel die Ungleichheit in unserer Gesellschaft ist wirtschaftlich. Und natürlich kann man hier auch die alte Marx'sche Weisheit nennen, dass die Proletarier leider zu viel Zeit verschwenden, sich untereinander zu bekämpfen, als statt sich zu vereinigen. Nachdem Frank aber jetzt mit den Sonnenbrillen die Wahrheit sieht, tun er und Keith David sich zusammen, verstecken sich zuerst in einem Motel und gehen dann auf ein Treffen der Widerstandsgruppe. Dort erfahren sie deren Plan, nämlich die zentrale Sendestation der Aliens zu stören, was das Tarnsignal der Aliens beenden würde und dafür sorgen könnte, dass jeder die Aliens so sieht wie unsere Protagonisten mit den Sonnenbrillen. Julia, die Frau, die wir vorher gesehen haben, ist auch bei diesem Treffen. Sie entschuldigt sich bei Roddy Piper, dass sie ihm nicht geglaubt hat, und ist jetzt anscheinend auch Mitglied der Widerstandsgruppe. Die beiden schaffen es dann auch, in die Zentrale des Fernsehsenders einzudringen, von dem die Aliens aussenden, und sehen dort, dass die Leute, die mit den Aliens gemeinsame Sache machen, in einem sehr vornehmen Galadinner sitzen. Hier wird uns eben auch erzählt, dass die Aliens die Erde quasi kolonialisieren und ausbeuten und nur eine kleine Elite davon profitiert, während die Mittel- und Unterschicht dadurch immer ärmer wird. Das hat John Carpenter selbst auch im Interview so gesagt.
Basically, what our spin on the story was that all the aliens are members of the upper class, the rich, and they're slowly exploiting the middle class, and everybody's becoming poorer. And everything we think about buying cars and having pools and condos and all the things that everybody strives for in America basically are created by this race of inhuman creatures that really just want to exploit us like a third world.
Im Finale des Films kämpfen sich unsere Protagonisten dann bis zur großen Sendeschüssel vor, von der die Aliens ihr Signal senden. Frank wird dabei aber von Julia getötet, die sich als Verräterin herausstellt, und Roddy Piper opfert sich im Prinzip, um die große Sendeschüssel der Aliens zu zerstören, wodurch ihr Signal gebrochen wird und die Aliens plötzlich überall auf der Welt für jeden sichtbar sind. Das ist auch die Schlussszene des Films. Also insgesamt kann ich auch sagen, auch ein ausgezeichneter Film, den ich sehr empfehlen kann. Es ist eine sehr explizite Abrechnung mit der Reagan-Revolution und an den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen, die sich zu dieser Zeit abgespielt haben. Euch ist vielleicht auch aufgefallen, dass ich den Namen des Protagonisten nie direkt genannt habe. Der wird nämlich auch im Film nicht genannt. Roddy Piper spielt hier einen Charakter namens Nada, also Spanisch für nichts oder niemand. Damit will uns John Carpenter also sagen, dass der Charakter eigentlich bedeutungslos ist oder dass sozusagen jeder dieser glücklose Arbeiter sein kann. Roddy Piper und Keith David sind fantastisch in ihren Rollen. Es ist natürlich auch sehr interessant, dass John Carpenter hier einen muskelbepackten Profi-Wrestler besetzt hat, da in den 80ern unter der Reagan-Revolution natürlich auch das Maskulinitätsbild sich wieder verändert hat und so Hypermaskulinität sehr viel im Kino dargestellt wurde. Vor allem in Filmen von Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone und natürlich auch mit der Hochzeit des Wrestling, wo Leute wie Hulk Hogan dann weltberühmt wurden. John Carpenter hat in Interviews zu diesem Film auch noch öfter den Satz gesagt, the 80s never ended, also die 80er sind nie geendet. Und wenn man sich anschaut, dass seit den 80ern eben die Einkommens- und Vermögensungleichheit sowie die Globalisierung weiter fortgeschritten ist, würde ich ihm da persönlich recht geben. Wenn ihr noch weitere Lektüre zu diesen Themen haben möchtet, würde ich einmal den Film Pride empfehlen. Der zeigt, wie Minenarbeiter sich mit LGBTQ-Leuten sozialisieren, um gegen Margaret Thatcher anzukämpfen. Und den Roman American Psycho von Bret Easton Ellis sowie die dazugehörige Verfilmung kann ich da sehr empfehlen. Das war's jetzt von mir für heute. Ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei bei Radio Attack.
There is a signal broadcast every second of every day through our television sets. Even when the set is turned off, look around the environment we live in. Carbon dioxide, fluorocarbons, and methane have increased since 1958. Earth is being acclimatized. They are turning our atmosphere into their atmosphere. We are like a natural resource to them. Deplete the planet, move on to another. They want benign indifference. They want us drugged. We could be pets. We could be food. But all we really are is livestock. Our impulses are being redirected. We are living in an artificially induced state of consciousness that resembles sleep. The poor and the underclass are growing. Racial justice and human rights are non-existent. They have created a repressive society, and we are their unwitting accomplices. Their intention to rule rests with the annihilation of consciousness. We have been lulled into a trance. They have made us indifferent to ourselves, to others. We are focused only on our own gain. Please understand, they are safe as long as they are not discovered. That is their primary method of survival. Keep us asleep, keep us selfish, keep us sedated.
Radio Attack gibt es auch im Internet unter www.radioattack.at.